Morgen. Ich glaube, jeder hat es mitbekommen. Es ist heute Muttertag. Oh, ups. Donnerstag war Vatertag, zumindest in Deutschland. Obwohl ich so lange hier lebe, habe ich immer noch Probleme, am Christi Himmelfahrt Vatertag zu haben. In Kanada ist es der zweite Sonntag im Juni. Mir gefällt das besser. Himmelfahrt und Vatertag ist ein bisschen anders für mich. Aber es ist so. Wer es vielleicht nicht mitbekommen hat, hat sich eine Möglichkeit für mich ergeben. Ich bin erst seit gestern wieder zurück in Deutschland, war eine Woche in Kanada. Mein Vater ist 80 geworden und meine Schwägerin rief vor 2 Wochen an, sagte, wir werden doch eine große Feier machen. Erst hieß es nicht, sage ich, supi, das ist ein bisschen kurzfristig. Ich versuche meine Termine zu verschieben, ich komme aber wenn, dann überhaupt alleine. Es gab einen günstigen Flug. Da es Himmelfahrt war, gab es eh nur 3 Tage zu verschieben und das ging dann bei mir. Freischaffend zu sein hat auch seine Vorteile und habe auch in Kanada gearbeitet. In dieser Vorbereitungszeit, wir sind 7 Kinder, alles wurde ein bisschen aufgeteilt. Meine kleine Schwester und ich durften dann moderieren und ich habe gesagt, okay, ich mache das Geschichtliche, den geschichtlichen Teil. Und mir ist dann so bewusst geworden, was mein Vater gemacht hat mit 80, hat er schon einiges erlebt. Und wir haben es zusammengestellt, und die Enkelkinder haben dann Theaterstücke zusammengestellt und so weiter. Warum erzähle ich das alles? Das Vatersein und Muttersein, denke ich, ist einerseits das Schwierigste überhaupt und gleichzeitig auch das Schönste überhaupt. Und ich denke, das hat viel damit zu tun, wie Gott ist. Wenn wir es richtig machen, dann sind wir Gottes Ebenbild. Denn er vätert und müttert uns. Jetzt habe ich wieder 2 neue Worte geschöpft, aber es gibt kein besseres Wort dazu. Ein Verb von Vater und Mutter. Aber ich mag das eher so, weil das ist nicht nur ein Erziehen. Das ist ein Lieben, ein Korrigieren und alles zusammen. Und wir singen oft, ich darf so kommen, wie ich bin. Stimmt auch. Aber Gott will nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. Und als wir im Lobpreis waren, dachte ich, stellen wir uns vor, das kleine Kind sagt zu Mama, ich will aber nicht auf dem Töpfchen gehen. Und die Mama sagt, ja, passt, du darfst deine Windel tragen. Und jedes Jahr sagt das Gleiche, das hat man dann. Irgendwann hat man ein 12-jähriges Kind mit Windeln. Na ja, es tut ihm, er mag das ja nicht, ist doch okay. Die Vorstellung ist furchtbar. Und so ist es mit allen Sachen. Man merkt, wenn ein jemand aufwächst, was passiert eigentlich? Was passiert eigentlich, dass Mama und Papa sagen, so nicht? Ich weiß, das gefällt dir nicht, aber da musst du was ändern. Stell dir vor, das Kind fällt hin beim Laufen und das tut so weh und sagt, ich kann nicht, ich will nicht. Mama sagt, ja, das passt schon. Dann bleib einfach sitzen. Das ist absurd. Das ist absurd. Oder mit Fahrradfahren und. Das Leben besteht aus dem, dass man hinfällt und aufsteht und weitergeht und nicht zurückschaut. Und ich möchte eine Stelle nehmen, dass nicht das ganz neu für mich aufging diese Woche. Jeder von uns sucht nach etwas. Oder habt ihr alle das gefunden, was ihr sucht? Ich meine jetzt nicht Partnerin oder Partner. Aber ich meine im Leben. Jeder von uns hat Fragen. Und manche sind beantwortet, manche nicht. Und ich nehme eine Bibelstelle, um dieser Frage nachzugehen, wo man fragt, ja, was suchst du eigentlich? Und das ist aus Markus 10, Verse 17 bis 22. Mark 10, 17 to 22, 23. Und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herbei, er ist Jesus, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Und unsere Frage ist manchmal nicht, wir wissen ja schon, wir, die hier sitzen, was soll ich tun um Punkt, Punkt, Punkt. Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Was für eine Antwort ist das? Er sagt, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben, zu bekommen? Und er sagt, wieso nennst du mich eigentlich gut? Hat Jesus diese Frage nicht mal verstanden? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Warum fragt Jesus warum stellt er diese Frage? Was musste der, der fragt, eigentlich antworten auf diese Frage? Wieso nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Warum antwortet Jesus so? Was denkt ihr? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Genau. Und warum ist es wichtig zu erkennen, dass er Gott ist? Wenn ich das erkenne, dann heißt es was? Welche Macht haben die Worte Jesu dann? Gottes Wort. Und wenn Gott sagt, macht etwas, dann ist es eigentlich für mich gut, dass ich das mache, weil Gott ist gleichzeitig nicht nur Gott, sondern auch mein Vater. Und mein Vater weiß, was für mich gut ist, der liebende Vater. Und er sagt es nicht nur so, um mich zu bestrafen, sondern auch, damit ich mich weiterentwickle. So, er sagt das. Und dann sagt er noch, die Gebote weißt du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Jesus kannte diesen Mann und dann sagt der Mann, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Ein toller Mann. Er macht das und er sagt, ich tue mein Bestes. Was sagt eigentlich der Mann hier? Der Mann sagt, er sagt das nicht, ich bin davon überzeugt. Er sagt das nicht, weil er will zeigen, wie gut er ist. Er sagt eigentlich, ich probiere mein Bestes und doch fehlt mir noch etwas. Ich tue alles, was in der Bibel ist. Ich will die Regeln folgen. Ich tue das. Ich ehre meine Mama, mein Papa. Ich tue gute Sachen für meinen Nachbarn und doch fehlt mir etwas. Ich spüre nicht diese Freiheit, die ich brauche. Und jetzt hör mal ganz klar, was hier in Vers 21 ist. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb. Er urteilt diesen Mann nicht. Warum denkt ihr, dass Jesus ihn lieb gewonnen hat? Genau, er ist ehrlich, er sucht ganz ehrlich. Und er sieht diese Verzweiflung, die in diesem Mann ist, der sagt, ich probiere mein Bestes und es reicht nicht aus. Er gewann ihm lieb und sprach zu ihm. Und das ist eine sehr wichtige Sache von Gott her und von Jesus her. Wenn er uns etwas sagt, ist es aus Liebe. Er analysiert, was braucht dieser Mann. Und er sagt, eins fehlt dir. Du machst so viel richtig, das stimmt. Eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Warum sagt er das? Ich glaube nicht, dass er das sagt, weil das alle machen müssen, dass man arm sein muss, um Gott zu lieben. Sondern er hat erkannt, wichtiger als deine Liebe zu mir ist dein Reichtum. Das steht zwischen dir und mir, gib es auf. Wenn du das aufgegeben hast, dann ist dein Herz frei für all das, was ich dir schenken möchte. Und vielleicht ist es für dich und für mich, was steht zwischen dir und Gott? Gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du merkst, wenn ich das aufgeben musste, da weiß ich nicht, ob ich immer noch so eng an Gott sein könnte? Letztendlich das ist die Frage, willst du enger mit mir sein? Dann gib es auf. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist und ich bin am Überlegen, was ist in meinem Leben so. Ich stand in der Küche mit meinem Vater, wir haben vieles erzählt, viele Geschichten erzählt. Und er sagte, ihn hat die Geschichte von Hiob sehr viel weitergebracht. Mein Vater kommt aus einer Familie, die haben sehr viel gehabt, alles verloren durch Kommunisten und durch den Krieg. Mit nichts sind sie als Flüchtlinge durch Europa gegangen und viel Schlimmes ist passiert, durch vier Länder gezogen, vier verschiedene Sprachen gelernt. Und er sagte, wenn man so wie Hiob sein kann, dass Gott alles wegnehmen kann und sagt, Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich weiß, dass du die Wahrheit bist und ich halte an dich fest. Und dann haben wir nochmal darüber gesprochen. Hiob, also der Feind hatte Erlaubnis, alles zu machen, außer seine Seele wegzunehmen. So dass Hiob sogar sein eigenes Leben verflucht hat, seine Seele aber nicht. Und er sagte, die Momente könnten kommen, aber wenn wir festhalten, dann wissen wir sicher, dass uns nichts wichtiger ist. Und ich war sehr berührt, weil mein Vater sagte, du musst das mit mir, er hat sehr viel Land inzwischen. Er hat gesagt, das bekommst du, das ist für die Enkelkinder, hat versorgt bis zu 3 Generationen in die Zukunft, von null. Und ich habe dann aufgeschrieben, so Weisheiten, was von meinem Vater, so endete seine Geburtstagsfeier, wir waren fast 100 Leute. Und eins davon war, egal was passiert, gib deinen Glauben nicht auf. Halte fest und nichts kann wichtiger sein. Und ich denke, das ist was hier, was Jesus zu ihm sagt. Jesus hat erkannt, eins fehlt dir. Zwischen dir und Gott ist deine Liebe zum Reichtum. Lass es los. Was ist zwischen dir und Gott? Und dann kommt eine Entscheidung, was für jeden von uns wichtig ist. Will ich noch meine Windeln anhalten oder will ich sie ausziehen und den nächsten Schritt machen? Und oft sind wir so, die Windel schützt mich. Diesen Schutz will ich nicht aufgeben. Mein Polster von Reichtum will ich nicht aufgeben, weil ich weiß nicht, was dann kommt. Meine Beziehung mit meinen Freunden, die mir nicht gut tun, die kenne ich schon, ich weiß, wie das ist, ich bleibe dabei. Ich will das nicht aufgeben, obwohl es für mich nicht gut ist. Was ist es, was zwischen dir und Gott ist, für deine Weiterentwicklung ist? Was Gott sagt, gib das auf, gib auf. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Warum sagte, gib es den Armen, gib alles weg, gib Segen, das, was du für dich hältst und nicht weitergibst, ist praktisch, diesen Schatz, was Gott dir gegeben hat, kann nicht wirken und Segen bringen. Frage vielleicht auch, was sind die Gaben, die Gott dir geschenkt hat, die noch irgendwie versteckt sind? Die Gaben können sich nur entwickeln, indem man sie weitergibt. Wir können nur Fahrrad lernen zu fahren, wenn wir eigentlich auf dem Fahrrad steigen und anfangen zu bewegen. Und so ist jede Gabe, die Gott uns geschenkt hat, so wie Fahrräder, die im Schuppen stehen, die wir einfach nehmen müssen und bewegen müssen. Warum nimmst du sie nicht aus dem Schuppen raus und fängst an zu fahren? Er aber ging, entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Jetzt, das ist für mich unverständlich. Warum war der Mann traurig? Warum war er traurig? Hätte sagen können, Jesus, du spinnst? Dann wäre er einfach aufgeregt. Wie kann der Mann so blöd sein? Aber er war traurig. Warum war er traurig? Ich denke, er war traurig, weil er wusste, was er sagt, stimmt. Aber er sagt, ich will das nicht aufgeben. Jesus, ja, du hast recht, aber ich will das nicht aufgeben. Ich hoffe nur, dass dieser Mann irgendwann, auch wenn er 70 war, erkannt hat, was Jesus gesagt hat, war richtig und er es doch gemacht hat. Das wissen wir nicht. Er ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Was hast du, was du noch viel hast, was Gott sagt, gib's auf. Vielleicht hast du deine eigenen Träume aufgebaut. Und Gott sagt vielleicht, gib diese Träume auf. Und ich denke, die Geschichte von Hiob ist ähnlich. Und es ist ein Bild für uns, wenn wir das aufgeben, gibt Gott uns was zurück. Nicht unbedingt das Gleiche, aber viel Besseres. Gut, bei Hiob war das Wort wortlich noch mehr Reichtum, aber es funktioniert nicht immer so. So eine Lehre glaube ich nicht. Aber das, was wir zurückbekommen, ist auf jeden Fall besser als das, was wir haben. Wir wachsen mehr. Und es ist doch so, wie Mama und Papa, wenn sie zum Kind sagen, du, wenn du das machen willst, wir werden doch unsere Kinder nicht beibringen, wie man das einmal eins macht, bevor sie gelernt haben zu addieren und ist klar, ein Schritt nach dem anderen. Und so macht Gott es auch. Gib das auf, was da ist und dann lerne ich dir die nächsten Schritte, die neuen Schritte, damit du weiterkommst. Gib das auf. Und bei Erwachsenen ist es manchmal noch schlimmer, dass wir manchmal festhalten all dem, was falsch war, was schiefgegangen ist, und wir Bitterkeit entwickeln. Und wenn wir an dem festhalten, dann haben wir gelernt, nicht loszulassen und zu vergeben. In der Zeit in Kanada, so soll ich nicht vergessen, liebe Grüße von Esther Mully, sie war auch da mit MCF, gleichzeitig, das war göttlich, haben sie auch gesprochen. Und als ich bin mit meiner Doktorarbeit fertig, wie viele wissen, und zum Schluss, was da herauskommt, ist diese Vergebung. Dass man vergibt. Jeder von uns hat Schlimmes im Leben durchgemacht. Jeder einzelne von uns. Es gibt keinen Mensch, der in dieser Welt leben kann, der nicht verletzt worden ist. Unmöglich. Oft meinen wir, mein Schicksal ist am schlimmsten. Schlimmer als mein Schicksal kann es nicht sein. Manche Leute denken so. Ich habe oft solche Gespräche. Kann sein. Aber es gibt nur einen Weg raus. Nur einen Weg. Und Jesus sagt, wenn du frei sein willst, bring das zum Kreuz. Vergebe, ich vergebe das, was du getan hast. Aber vergib du auch, was anderen dir getan haben. Gib auf. Für diesen Mann war es Reichtümer. Für manche Menschen ist es die Bitterkeit, die hindert, dass sie weitergehen können und neue Schritte machen können. Ich kann doch nicht ein Fahrrad lernen zu laufen, wenn ich 20 Zentner von Beton auf meine Schultern trage. Dann habe ich keine Kraft noch, Fahrrad zu fahren. Ich kann nicht meine Gaben entwickeln, wenn ich noch eine Last mit mir trage. Ich gucke so sehr auf meine Laste, dass ich nicht machen kann. Und Jesus sagt zu dir und zu mir, gib's ab. Wenn du deine Gaben entwickeln willst, wenn du wieder nah an mir kommen willst, das steht zwischen uns. Gib es ab. Und ich denke, das ist die Botschaft hier. Er ging entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Die Sehnsucht, glaube ich, nee, das weiß ich, dass Jesus hat, dass Gott hat, ist, dass keiner von uns weggeht, ohne dass wir auf sein Wort hören. Jeder will die Wahrheit finden, aber wenn die Wahrheit gesprochen wird, bringt es Veränderung. Und die meisten Menschen wollen keine Veränderung. Und sie gehen traurig weg. Und dann ist es einfacher zu sagen, das kann nicht wahr sein, weil das verändert mein Leben. Aber man ist nicht frei, man ist letztendlich traurig oder immer noch bitter. Und unser Vater im Himmel sagt zu uns, wir sollen das machen. Und was einerseits sehr belastend ist, wenn man dasselbe versucht zu machen, andererseits total eine Ehre ist, dass wir alle berufen sind, unsere Mitgeschwister und die Jüngeren im Glauben zu Vätern und Müttern, nicht Bärmüttern, aber zu helfen, die nächsten Schritte zu machen, zum richtigen Zeitpunkt zu sagen, im Wort Gottes steht hier, was heißt das für dich? Was ist der nächste Schritt? Was musst du aufgeben? Und zu hören, was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich? Glaubst du wirklich, dass Gott die Wahrheit sagt? Wenn ja, dann folge, was da drin steht. Und als der Mann ging, in Vers 23, da blickte Jesus umher und spricht zu seinen Jüngern, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Wie schwer werden sie es haben. Aber man könnte alles reinsetzen. Wie schwer haben es diejenigen, die nicht vergeben können? Wie schwer haben es solche, die ihre eigenen Träume höher stellen als Gottes Vision? Man kann vieles hineinsetzen. Aber hier, Jesus sagt mit dem Reichtum, er sucht die Wahrheit. Und die Wahrheit setzt frei. Aber nicht die Wahrheit alleine, sondern wir merken, Jesus hat das Ganze aus Liebe gemacht. Aus Liebe. Und diese Ausgewogenheit von Liebe und Wahrheit. Und Jesus sagt dann auch später in Johannes 4, oder Johannes schreibt, Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen im Geist und Wahrheit anbeten. Beides ist da. Wir können nicht nur aus Gefühle und aus irgendwelchen Ausschweifungen Gott anbeten. Wichtig. Aber ausgewogen mit der Wahrheit genauso wichtig. Wer ist Gott? Was steht über Gott? Wenn ich das erkenne, kann ich in diese Liebe, ich kann kommen, wie ich bin. Und Gott nimmt mich an. Hebt mich hoch, hält mich. Und ich weiß immer wieder, als ich Kind war und man fällt hin und weint, meine Eltern waren auf gar keinen Fall so bemütternde Eltern. War kurz und dann war es, okay, jetzt schau, was ist da hinten? Abgelenkt, fertig. Weiterschauen. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber sie haben es immer wieder, und bis heute mit den Enkelkindern machen sie das so, schnell ablenken, woanders hinschauen, nicht auf dem Schmerz. Und das ist für mich ein Bild geblieben, wenn Gott mit uns etwas durcharbeitet, ein richtig großer Schmerz, da wird's angeschaut, fertig gemacht und dann nach vorne schauen und nicht ewig auf unsere ehemalige Schmerzen zu schauen. Vergangenheit ist Vergangenheit. Und das kann uns auch hindern für die nächsten Schritte. Und wir dürfen frei sein, weil wir in die Wahrheit stehen. Jeder sucht die Wahrheit. Und letztendlich, ich glaube, dass jeder Mensch vier Sachen sucht. Er sucht, wo komme ich her? Warum bin ich überhaupt hier? Und wo gibt es die Antworten dafür? Wo ich herkomme, ist ganz klar. Gott hat mich geschaffen. Warum bin ich hier? Was ist der Grund, warum jeder von uns hier ist? Warum hat Gott Adam und Eva geschaffen? Genau, er wollte Beziehung. Wir sind hier wegen Beziehung und sonst nichts. Alles andere ist Bonus. Beziehung mit Gott und Beziehung mit den Menschen. Das ist das A und O. Mein Vater hat auch gesagt, ich habe dann, vor ich noch geflogen bin, er hat eine lange Geschichte, aber hat auch Cousins und Cousinen hier in Deutschland. Und die sind aus drei Familien diese ganze Odyssee durchgemacht. Drei Geschwister mit deren Kindern. Die sind als Geschwister aufgewachsen. Und er hat gesagt, wir hätten es nie geschafft ohne diesen Zusammenhalt. Die sind eingewandert mit nichts nach Paraguay, mit nichts und dann nach Brasilien. Von Brasilien haben sie alles verkauft, sind nach Kanada von einem Entwicklungsland gekommen und haben sich gleich ein Haus gekauft. Schwere Arbeit dahinter, aber weil sie zusammengehalten haben und alle sich gegenseitig geholfen haben. Natürlich auch ein Glauben an Gott. Und das ist, was Gott wollte, dass wir füreinander da sind, so wie er für uns da ist. Und da kann man uns weiterentwickeln. Und was da heraus entsteht, ist göttlich. Es gibt kein anderes Wort, das ist ein Wunder. Wenn wir einander helfen als Menschen, als Christen, werden andere das sehen, die werden sagen, ich will auch dahin. Und es wird immer noch viel Not geben. Solange Jesus nicht wiederkommt, wird in dieser Welt Not geben. Das heißt, Bedürfnis wird es immer geben. Und wir sind die Hände und Füße und Arme Gottes hier auf Erden. Ist das nicht ein Vorrecht? Und die anderen zwei Sachen, die zu antworten sind, warum ist es so auf Erden, wie es ist mit uns Menschen? Und da wissen wir auch, es ist so schlimm geworden, weil Sünde auf Welt ist. Das Problem ist, wir hören nicht auf die Wahrheit, was Gott sagt. Nicht in meinem Laptop, im Gottes Wort, ich habe es gerade offen. Wir hören nicht auf Gottes Wort als die Menschheit. Deswegen gibt es Krieg. Deswegen nützen Leute einander aus und machen viele schlimme Sachen. Und das kommt dann zur vierten Frage, wie komme ich aus dieser Misere raus? Und da sind wir wieder am Anfang. Nur durch Gott und Jesus Christus. Und die Entscheidung bleibt bei jedem Einzelnen. Gehe ich traurig weg oder sage ich ja? Steig auf mein nächstes Fahrrad, Motorrad oder was es ist, was Gott mir gerade schenkt und lerne das auch zu fahren. So einen Vater im Himmel haben wir. Und möge Gott uns helfen, auch solche Väter und Mutter zu sein, nicht nur in der Familie, aber auch innerhalb der Gemeinde mit suchenden, Bedürftigen und vor allem mit unseren biologischen Kindern. Die Verantwortung ist groß. Und ich denke, da können wir nur Danke sagen, dass Gott mit uns so ein Vater ist. Und da, wo unsere Eltern so mit uns umgegangen sind, können wir auch Danke sagen. Bei unseren Mamas und Papas. Kein Mama und kein Papa ist perfekt, das wissen wir alle. Aber das, was sie richtig gemacht haben, ist göttlich. Und das, was sie falsch gemacht haben, dürfen wir vergeben und dahinten lassen. Nach vorne schauen. Und das befreit. Das befreit und befähigt uns, anderes zu machen, noch besser zu machen. Die beste Mama, den besten Papa zu sein, auch wenn unsere Situation vielleicht nicht so super ist. Es ist nicht schön, wie Gott das macht. Ich möchte beenden mit einer Frage und zwei Bitten. Was hindert in deinem Leben, dass du den nächsten Entwicklungsschritt machst im geistlichen Leben? Ist es Reichtum? Sind es deine Träume? Ist es Bitternis? Egal was das ist, bitte geh von heute nicht traurig weg. Denn Jesus will das nicht. Er will, dass du sagst, ja, das gebe ich jetzt ab, damit ich weitergehen kann. Mit noch mehr Vollmacht. Diese Vollmacht, was Jesus in dir gelegt hat, soll ausgelebt werden. Und wenn du als Vater oder Mutter hier sitzt und denkst, ich habe so Fehler gemacht, sagt Jesus vielleicht zu dir, gib es ab. Du hast noch ein ganzes Leben als Vater und Mutter vor dir. Wir hören nicht auf. Heute früh hat Sophia zu uns gesagt, das ganze Leben, wie hat sie es gesagt? Schon der Hälfte von euer Leben seid ihr Eltern gewesen. Und es wird jedes Jahr mehr. Sag, stimmt. Das wird jedes Jahr mehr. Man hört nie, Mama und Papa zu sein. Manche Erkenntnisse sind genial. Irgendwann ist fast 80% des Lebens, sind wir Eltern gewesen, diejenigen von uns, die es sind. Genau, genau. Aber es ist eine Wahrheit und eine Tatsache. Und dass wir, auch wenn wir Fehler gemacht haben, deswegen die Eltern, die von ihren Fehlern gelernt haben, sind die besten Großeltern. Wo wir sagen zu unseren Eltern, also so toll wart ihr nie mit uns, als wir Kinder waren. Sie sagen, deswegen gibt es Großeltern. Man lernt daraus und sieht manches anders. Aber es ist schön. Es ist schön, und wenn man so eine Gnade hat miteinander und mit sich selber, ist man frei. Und wenn man frei ist, da kann man sich entwickeln. Da kann man sich entwickeln. Lass uns doch gegenseitig uns freisprechen. Sei nicht hart mit dir selber. Manchmal ist es das Größte, was dir zurückhält. Gott möchte noch viel mehr mit dir tun. Die Bitte ist, lass uns doch einander segnen. Als Väter und Mütter. Und ich meine nicht nur solche, die eigentlich Kinder haben. Es gibt vielleicht ein oder andere hier, der kein Kind hat. Aber wir tragen alle gemeinsam im Reich Gottes als Mütter und Väter. Alle. Und diese Aufgabe ist, ich meine, wichtigste Aufgabe überhaupt. Das ist Jünger machen. Als Jesus ging, hat er nie gesagt, geh in die Welt und bekehrt alle. Was hat er gesagt? Mach zu Jüngern. Jünger machen ist ein Prozess, was ewig dauert, bis wir im Himmel sind. Dann ist es schon fertig. Und da brauchen wir uns alle gegenseitig. Diese Jüngerschaftsschule ist keine Schule da draußen, das ist hier bei uns zu Hause, im Hauskreis, im Alltag. Wir sind alle Mutter und Väter, wenn wir mit Jesus gehen. Denn da kommen neue nach. Lass uns füreinander an dieser Beziehung auch beten. Wir haben ein Vorrecht. Wir dürfen in dieser Familie leben. Gottes Familie. Ein besseres Vorrecht gibt es nicht. Ich möchte jetzt beenden, dass wir zwei Sachen machen. Erstmal für alle Mütter beten und alle Frauen, die schon erwachsen sind. Und wenn wir mit den Frauen fertig sind, dass wir bewusst für die Männer beten und sie segnen für diesen Dienst. Und ich sage bewusst für die Erwachsenen, weil die Aufgabe zu Jüngern ist zwar da, auch wenn man als Teenie ist, aber mach dir keinen Zwang, das kommt von alleine später. Wir dürfen noch Kinder sein oder Teenager sein.